Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist Jessie bei mir zu Gast. Sie hat im Jahr 2023 die Diagnose Hodgkin-Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs, erhalten. Herzlich willkommen, liebe Jessie, und schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön.
Jessie, magst du uns einmal mitnehmen? Wann hast du denn bemerkt, dass etwas nicht stimmt?
Das erste Mal, als ich gemerkt habe, dass etwas nicht stimmte, war, als ich an meinem rechten Hals einen dicken Lymphknoten gespürt habe, was sehr untypisch für mich ist. Selbst bei Erkältungen oder anderen Infektionen hatte ich nie einen vergrößerten Lymphknoten.
Genau, das wäre das Erste, was mir jetzt dazu eingefallen wäre, dass man vielleicht irgendwie eine Erkältung hat. Das kennen ja bestimmt viele Leute, dass es dann am Hals so ein dicker Knubbel kommt. Aber wenn du sagst, du hast das normalerweise nie gehabt, also du warst jetzt nicht irgendwie krank oder erkältet oder sonst irgendwie, du warst so wie immer oder hast du dich schon irgendwie auch schwach gefühlt?
Nee, also ich habe mich wie immer gefühlt. Ich war relativ fit. Ich gehe joggen, schwimmen und Mountainbiken in meiner Freizeit und habe dies auch einfach weiter fortgeführt bis im Juni, im Sommer, auch ohne Erkältung oder Infektion, ich diesen Lymphknoten ertastet habe.
Und das war für dich so ein Alarmzeichen, dass du den Arzt aufgesucht hast?
Genau, ich bin circa eine Woche noch so rumgelaufen damit, dachte, oh ja, vielleicht geht das auch wieder zurück, ich wurde gestochen oder es ist irgendeine plausible Erklärung. Bin dann zu meiner Hausärztin gegangen und diese hat dann gesagt, ja, wir machen einen Ultraschall, wir machen ein großes Blutbild und dann schauen wir mal weiter.
Und wie groß war dieser Knoten an deinem Hals, also dass man das so ein bisschen einordnen kann, so groß wie eine Walnuss oder wie eine Haselnuss?
Der hatte ungefähr einen Durchmesser von 2,5 Zentimeter gehabt und die Hausärztin meinte auch, das ist sehr untypisch, ob ich irgendwie in der letzten Zeit was anders gemacht hätte. Da habe ich gesagt, ja, stimmt, ich war im Wald, ich war wandern, hatte ein paar Zecken gehabt und da meinte sie, oh, okay, dann testen wir mal, ob es vielleicht eine Borreliose ist. Nimm mal eine Woche Ibuprofen, wenn es eine Entzündung ist, geht das weg. Und das war leider nicht der Fall und bin dann nochmal zurück.
Und dann hat sie einen Ultraschall gemacht und hat sie dann gleich schon gesehen, was es sein könnte?
Ich habe an ihrer Stimmung oder an ihrem Verhalten gemerkt, dass es nicht normal ist oder typisch ist. Und sie hat dann relativ schnell reagiert und mir einen Termin in der HNO-Ambulanz im Krankenhaus besorgt.
Und hast du da zeitnah einen Termin bekommen?
Ja, tatsächlich am nächsten Tag konnte ich mich schon dort vorstellen, ja.
Und wie ging das weiter?
Danach ging es weiter mit einer Stanzbiopsie und als diese dann den Verdacht auf das Hodgkin-Lymphom bestätigte, wurde der komplette Lymphknoten operativ entfernt.
Die haben bei dir eine Stanzbiopsie am Hals gemacht? Boah, das klingt in meinen Ohren total gruselig.
Hatte auch etwas Angst davor, aber tatsächlich, es wurde etwas betäubt vorher und die Ärzte haben das super gemacht. Es war gar nicht schlimm und der Lymphknoten war auch sehr gut ertastbar, sodass da keine Sehnen oder Nerven im Weg waren. Das war ganz einfach für die.
Und hat man diesen Knoten von außen gesehen?
Ja, je nachdem, wie ich meinen Hals bewegt habe oder meinen Kopf hin und her bewegt habe, hat man diesen Knoten auch gesehen, ja.
Okay, und die Operation, ging das dann auch schnell, dass der Lymphknoten entfernt wurde?
Die Stanzbiopsie war im August 2023 und circa 2 bis 3 Wochen später war dann die Operation geplant. Ja, ging relativ zügig.
Also wurdest du dann quasi im September operiert und der Knoten wurde entnommen. Und dann?
Ja, dann kam der nicht so schöne Anruf der Ärztin und sagte, ja, das, was wir vermutet haben, ist jetzt definitiv bestätigt. Sie haben das klassische Hodgkin-Lymphom. Wir müssen jetzt weitere Untersuchungen machen. Wir müssen ein PET-CT machen, damit wir sehen, ob das Hodgkin-Lymphom, der Krebs in dem Fall, noch andere Regionen in meinem Körper betrifft. Ob da irgendwo Metastasen sind, Organe befallen sind. Und da gingen diese Untersuchungen los im September 23.
Also ich habe kein medizinisches Fachwissen, aber wo ich jetzt gerade ein bisschen drüber stolpere, ist erst, also es wurde eine Biopsie gemacht und dann stand ja die Diagnose Hodgkin-Lymphom im Raum. Dann wurde der Knoten entfernt und dann wurde erst ein PET-CT gemacht. Warum haben die das nicht vorher gemacht?
Das ist eine gute Frage. Das ist das Vorgehen bei denen, dass tatsächlich erst gestanzt wird. Ja, und wenn dann Zellen gefunden werden, dann erst diese Operation stattfindet und dann erst das PET-CT. Das PET-CT ist eine teure Untersuchung. Ich gehe davon aus, dass das da der Grund auch ist, dass das bis zum Schluss gewartet wird.
Okay, aber das stelle ich mir emotional echt schwer vor für den Patienten, also für dich in dem Fall. Wie war das für dich, als du dann diesen Anruf bekommen hast? Also du bist auch gar nicht ins Krankenhaus gegangen und hast ein persönliches Gespräch gehabt, wo dir die Diagnose mitgeteilt wurde?
Nein, ich habe tatsächlich darauf bestanden, dass die mir am Telefon sagen, was Sache ist, weil ich mir das schon gedacht habe. Ich hatte es im Gefühl und ich war mir bewusst, das wird keine positive Nachricht und die haben dann halt am Telefon gesagt, ja, wir machen das nicht gerne übers Telefon, aber wenn sie darauf bestehen, so sieht die Diagnose aus, so ist das weitere Prozedere und damit war ich fein. Ich habe dann gesagt, okay, lassen wir starten, so schnell wie möglich, dass wir das hinter uns kriegen. Ja.
Hast du dich vorher informiert zu dieser Erkrankung?
Ja, ich habe diverse Internetseiten recherchiert. Tatsächlich habe ich eine Bekannte, mit der ich ein bisschen mich austauschen konnte, die das auch hatte. Und die Ärzte sagen, es ist ein gut behandelbarer Krebs. Die Genesungschancen sind sehr hoch. Und ja, bin dann somit mit dieser Einstellung dann auch in die Therapie gestartet.
Also nur zur Einordnung, das Non-Hodgkin-Lymphom ist eher selten, betrifft aber ungefähr 18.000 Menschen in Deutschland, die jährlich neu erkranken. Also das ist ja dann doch eine ganze Menge, finde ich. Wusstest du das vorher? Also weil du jetzt gerade erzählt hast, du hast eine Bekannte gehabt, die das Gleiche hatte. Das ist ja ein krasser Zufall, oder?
Richtig. Im Nachhinein kenne ich tatsächlich noch mehr Leute mit dieser Diagnose. Tatsächlich auch in meinem Bekanntenkreis haben noch 2 weitere Männer die Diagnose in den letzten 2 Jahren erhalten. Und ich finde es an sich sehr erschreckend, dass das Hodgkin-Lymphom so selten sein soll und ich doch dann jetzt schon so viele Menschen kenne damit, sogar in meinem näheren Umfeld. Gell?
Ja, total. Ja. Okay, also du hast den Anruf bekommen, du hast die Diagnose bekommen, du wusstest, wie es weitergeht. Ja. Du warst dann im PET-CT. Wann hast du diesen Termin bekommen? Wie lange hat das gedauert?
Circa 2 Wochen.
Okay, also ging alles schnell.
Ja.
Und was hat das PET-CT ergeben?
Das PET-CT hat ergeben, dass ich ein Stadium 2a hatte, das heißt, es war nur das obere Areal meines Körpers betroffen, über dem Zwerchfell. Es waren keine weiteren Organe betroffen, es waren tatsächlich einige Lymphknoten vergrößert im Oberkörper und die Thymusdrüse, die hatte auch einen relativ großen Tumor gehabt. Ansonsten war ich quasi clean gewesen.
Ja. Okay, aber das bedeutet ja trotzdem, dass eine weitere Behandlung notwendig ist, ne?
Genau, und zwar hat es dann auch nicht lange gedauert. Da wurde ich zu diversen Untersuchungen gerufen, unter anderem Lungenfunktionstests, EKG, Herzultraschall. Und natürlich hieß es dann auch, Sie müssen einen Port bekommen, wo die Therapie nachher durchläuft.
War dir das vorher schon klar, dass dich eine Chemotherapie erwarten würde?
Ja. Das war mir klar.
Wie hast du dich damit gefühlt? Also ich kann mir vorstellen, eine Chemotherapie ist ja echt irgendwie so eine sehr einschneidende Therapie, weil sich ja dein Aussehen nach außen hin total doll verändert, ne? Du hast lange Haare gehabt zu der Zeit,
das,
ne?
Das ist richtig. Ja, genau. Ich hatte ziemlich lange Haare und das war tatsächlich auch einer der ersten Gedanken. Oh nein, meine Haare. Und der zweite Gedanke war, hoffentlich überlebe ich diese Chemotherapie. Ja. Ich hatte nicht mal diese Angst, dass der Krebs mich irgendwie töten könnte, sondern tatsächlich hatte ich großen Respekt vor der Chemotherapie. Und da war die Angst schon groß.
Ja, das kann ich mir total vorstellen. Vor allem, weil du dich ja wahrscheinlich bis dahin gesund gefühlt hast, oder?
Richtig.
Ja.
Ja.
Wie ging das weiter?
Genau. September 23 wurden dann diese ganzen Untersuchungen im Krankenhaus gemacht, sodass ich Ende September mit der Chemo direkt starten konnte.
Boah, also alles Knall auf Fall, ne? Also alles schnellstens hintereinander.
Genau. Das war für mich auch wirklich ganz gut, weil ich will nicht sagen motiviert, aber ich war schon voller Elan für die Therapie zu starten, weil ich auch irgendwann fertig werden wollte. Und es hieß, es sind insgesamt 4 Zyklen Chemotherapie. Das dauert circa 3 Monate, wenn keine besonderen Ereignisse dazwischen kommen. Und da dachte ich, ach, die 3 Monate, die schaffen wir und ich bin fit, ich bin gesund, ich bin jung, ich habe keine Vorerkrankungen, das schaffe ich. Und so bin ich auch in die Therapie rein und habe gesagt, so, lieber Krebs, jetzt bist du dran.
Du warst Mitte 30 zu der Zeit, ne?
Genau, richtig, 35 Jahre alt.
Und hast du die Chemotherapie dann in Anführungszeichen ganz gut vertragen und konntest du da so durchgaloppieren?
Die Chemotherapie habe ich im Großen und Ganzen ganz gut vertragen. Es gab natürlich immer Tage, die nicht so super waren, wo ich wirklich dann auch viel mit Übelkeit zu tun hatte und Schwäche. Ich hatte tatsächlich auch relativ schlechte Blutwerte zwischendurch, wo ich dann auch ins Krankenhaus musste für ein paar Tage und dort in Isolation war, bis sich die Blutwerte nochmal erholt haben. Es war insgesamt, sagen wir mal, circa 7 Tage, wo ich nachher dranhängen musste, die es länger gedauert hatte. Aber es war im Großen und Ganzen gut gelaufen, wenn man das in diesem Zusammenhang sagen kann.
Und du hast es dann wirklich geschafft, dann bis zum Ende des Jahres die Chemotherapie zu durchlaufen und da erstmal einen Haken hinterzusetzen?
Das ist richtig. Ich war Ende Dezember, ich glaube, es war der 28., 27. Dezember, war ich tatsächlich mit der Chemo durch und konnte einen Haken dahinter setzen und einfach erstmal abwarten, bis dann ein erneutes PET-CT nach circa 6 Wochen gemacht wurde, um zu schauen, wie das Ergebnis ist. Ja.
Wie hast du dich gefühlt in der Zeit? Also dir sind ja sicher die Haare dann ausgefallen, du hast dich körperlich verändert, du hast nach außen hin krank ausgesehen, denke ich mal, oder? Also war das so, dass dein Umfeld dir angesehen hat, was du da gerade durchleben musst?
Jein. Also es gab Leute, die tatsächlich gesagt haben, wow, du siehst eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wobei man immer sagen muss, ja, wie schlecht muss ein Mensch aussehen, der Krebs hat und eine Chemotherapie macht. Natürlich, ich war blass, ich hatte keine Haare mehr. Ich hatte durch das Cortison ein Mondgesicht. Ein paar Tage später habe ich dann wieder 4 Kilo abgenommen. Es war so ein Auf und Ab mit meinem Aussehen, sage ich mal. Es gab, wie bei meinem Befinden, auch gute Tage und es gab auch mal schlechte Tage mit Augenrändern und eingefallenem Gesicht. Es war schon so, dass man es mir angesehen hat, aber ja, laut den anderen Menschen war es wohl doch okay. Ja.
Und hast du dich selber im Spiegel wiedererkannt?
Nee, ich habe manchmal im Spiegel gar nicht mich selbst mehr gesehen. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe gedacht, ja, wer bist du? Du siehst gealtert aus, faltiger, keine Haare auf dem Kopf. Das Gesamtpaket hat nicht mehr gestimmt. Und irgendwie habe ich dann auch erst so realisiert, oh je, du hast wirklich Krebs. Ja, genau. Ja.
Hast du denn in der Zeit, wo du ja, in der Chemotherapie gesteckt hast, schon das Ganze emotional verarbeitet oder kam das erst später?
Das kam erst später. Also ich war wirklich wie in so einem Film oder in so einem Überlebensmodus, sage ich mal. Einfach, mein Job war es in der Zeit einfach, das alles durchzustehen, meine ganzen Medikamente zu bekommen, zum Krankenhaus zu gehen, zur Blutabnahme zu gehen. Ich bin da einfach, na, einfach in Anführungszeichen durchgelaufen. Es war ja so ein Überlebensmodus. Das Verarbeiten, das kam erst später, ja.
Du hattest dann 6 Wochen später das nächste PET-CT. Wie ist das ausgefallen?
Richtig. Das war dann so semi-gut ausgefallen. Es wurde immer noch ein Lymphknoten an der rechten Halsseite gesehen, der auffällig war, der geleuchtet hat. Im PET-CT leuchten ja die verstoffwechselten Krebszellen. Und ja, das war dann eine nicht so gute Nachricht. Und dann, davon bin ich auch gar nicht ausgegangen, dass das irgendwie noch nicht fertig sein sollte. Ich dachte, ja, das da habe ich jetzt geschafft, gut behandelbar, sagen alle. Aber dass dann doch noch eine Krebszelle oder ein mit Krebs verseuchter Lymphknoten gefunden wurde, damit hätte ich nicht gerechnet, nein.
Und was bedeutet das oder was hat das bedeutet?
Das hat dann bedeutet, dass wir nach Leitlinie weiter therapiert haben. Und zwar musste der Lymphknoten dann noch bestrahlt werden. 3 Wochen lang wurde der Lymphknoten dann noch bestrahlt.
Okay, eine Bestrahlung, das hört sich, finde ich, so von außen immer so an, als, naja, das macht man, das ist ja auch immer nur ein ganz kurzer Zeitraum, in dem das bestrahlt wird. Ne? Du musst da zwar jeden Tag hingehen, aber die Bestrahlung an sich dauert ja nur kurz. Richtig. Aber so eine Bestrahlung wirkt ja noch nach. Und ich kann mir vorstellen, gerade im Hals, hast du da noch irgendwelche Verletzungen davongetragen oder war das okay?
Das war okay. Man hat gesehen, dass die Stelle am Hals sehr rot wurde. Ich habe da jeden Tag müssen auch gut eincremen. Die Ärzte haben gesagt, die Schilddrüse könnte später einen Schaden davongetragen haben. Es ist nicht sicher, aber weil dass die Schilddrüse im Bestrahlungsfeld liegt, könnte sein, dass ich irgendwann mal ein Problem mit der Schilddrüse bekommen würde. Aber ansonsten habe ich die Bestrahlung sehr gut vertragen. Ein bisschen Müdigkeit an dem Tag. Ansonsten war es okay.
Und nachdem du dann also noch diese 3 Wochen Bestrahlung hattest, warst du dann fertig mit der Akuttherapie?
Genau, dann war ich fertig mit der Akuttherapie. Und es hieß dann nochmal 6 Wochen warten, für ein erneutes PET-CT zu machen.
Und wie war das dann?
Ja, das war dann, aus diesen 6 Wochen wurden dann fast 3 Monate, weil ich 6 Wochen nach der Akuttherapie, also nach der Bestrahlung, erstmal in eine Reha gegangen bin für 4 Wochen. Und danach wurde dann erst das PET-CT geplant. Das heißt, ich bin in die Reha gegangen, ohne dass ich wusste, bin ich krebsfrei oder nicht. Hab dann das Beste draus gemacht und war dann natürlich auch ziemlich froh nachher, wie der Termin zum PET-CT mitgeteilt wurde, dass wir da endlich Klarheit bekommen.
Ja, und aber die Zeit in der Reha und so weiter, das konntest du trotzdem genießen? Also viele sagen ja, dass das unglaublich gut tut, wenn man danach in so eine Reha fährt und Zeit hat, das Ganze für sich selbst zu verarbeiten und wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen und sich vielleicht auch im Zweifel sogar mit anderen auszutauschen.
Das stimmt. Also mir hat die Reha sehr, sehr gut getan, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ob ich krebsfrei bin oder nicht. Ich bin einfach mal davon ausgegangen. Aber die Reha, die war super. Empfehle ich jedem. Hat mir körperlich sowie auch psychisch wirklich sehr, sehr gut getan, weil diese Verarbeitung der Krankheit hat dann auch erst stattgefunden, wo ich es auch ein bisschen loslassen konnte, auch von zu Hause. Ich konnte mich wirklich 3, beziehungsweise ich hatte eine Verlängerung bekommen, 4 Wochen komplett um mich selber kümmern und mir Gutes tun für mich und meinen Körper, ja.
Und als du dann das nächste PET-CT hattest, war dann alles gut?
Genau, das war im Juni 2024 und da kam dann Gott sei Dank relativ zügig die Nachricht, dass ich krebsfrei bin.
Oh, schön.
In Komplettremission.
Ja.
Genau.
Und hast du es gefeiert?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein.
Okay, aber du warst ja wahrscheinlich sehr, sehr erleichtert. Also kann ich mir jedenfalls vorstellen, wenn man dann dieses, wenn man das so schwarz auf weiß hat, ne, dass man krebsfrei ist und ja nach den ganzen Monaten der Therapie. Was hast du dann gemacht? Wie ging dein Leben dann weiter? Bist du wieder arbeiten gegangen oder warst du zu Hause, hast dich noch weiter erholt?
Ich bin dann ab September wieder arbeiten gegangen und habe versucht, so gut es geht, nochmal an meinem alten Leben anzuknüpfen. Wir waren im Sommer noch ein bisschen im Urlaub gewesen und habe dann versucht, wie gesagt, einfach weiterzumachen, wie es vorher auch war, was natürlich nicht so möglich ist, weil doch eine Chemotherapie ein paar Wehwehchen hinterlässt, aber ich konnte halt auch erst gar nicht glauben, dass ich krebsfrei bin. Vielleicht habe ich auch deswegen nicht gefeiert oder ja, irgendwas Besonderes gemacht.
Warum konntest du es nicht glauben?
Ich konnte meinem Körper nicht mehr richtig vertrauen. Ja. Und ich konnte irgendwie nicht glauben, ist es das jetzt gewesen? Und habe immer so im Hinterkopf gehabt, hoffentlich nicht, hoffentlich passiert nicht nochmal was. Es war irgendwie noch nicht so richtig bei mir angekommen, dass es wirklich dass ich wirklich gesund sein soll, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es total schwer ist, wenn du das Vertrauen in deinen eigenen Körper so verlierst, dann kann man sich ja irgendwie bei nichts mehr sicher sein, ne?
Richtig, weil vorher ging es einem ja auch gut, gell? Und es hat keine Anzeichen dafür gegeben und dann ist es wirklich schwierig, dem Körper nochmal zu glauben oder zu vertrauen, wenn dann auch in dem Moment alles gut ist, dass dann auch tatsächlich kein Krebs mehr da ist. Das ist nicht so einfach.
Ja. Okay, du bist wieder arbeiten gegangen. Du hast gesagt, du hast noch so ein paar Nachwirkungen der Chemotherapie oder wahrscheinlich der kompletten Akuttherapie noch gehabt. Wie ging das weiter? Weil wenn ich richtig informiert bin, gab es ja im September da bei dir doch nochmal eine Überraschung.
Richtig. Und zwar Ende September hatte ich meinen ersten Nachsorgetermin. Also quasi 3 Monate, nachdem es hieß, ich bin krebsfrei. Mein Gefühl, was ich ja die ganze Zeit schon so ein bisschen hatte, das Nichtvertrauen in meinen Körper hat sich dann doch bestätigt. Und circa eine Woche vor meinem Nachsorgetermin habe ich wieder einen vergrößerten Lymphknoten an meiner rechten Halsseite gespürt.
Oh,
so wie beim ersten Mal auch.
An der gleichen Seite?
An der gleichen Seite und es ist fast dieselbe Stelle gewesen,
ach,
ja.
Ach Gott. Okay, das heißt, du bist in deiner Nachsorgeuntersuchung schon mit einer neuen auffälligen Stelle und einem super unguten Gefühl gegangen.
Richtig, ja.
Wie ging das weiter?
Ja, die Ärzte haben dann auch nicht lange gefackelt und haben dann auch gesagt, ja, für sicher zu gehen, müssen wir es nochmal stanzen. In einem CT oder in einem Ultraschall würde man vergrößerte Lymphknoten sehen, ja, aber man sieht ja nicht, ob es wirklich dann Krebs ist und welcher Krebs. Und dann hatte ich im Oktober 2024 nochmal eine Stanzung des betroffenen Lymphknotens mit dem Ergebnis, dass schon wieder Hodgkin-Zellen gefunden wurden.
Oh Gott, du Ärmster. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Ich war sehr genervt. Ich dachte, nicht schon wieder.
Ja.
Es hat mich wirklich einfach genervt. Ich war wirklich genervt, einfach wieder diesen Weg einschlagen zu müssen. Ja.
Aber bedeutet das, dass du nochmal die ganze Therapie durchlaufen musstest?
Ja, also es fing dann an mit der Stanzbiopsie und circa 2 bis 3 Wochen später wurde dann wieder dieser komplette Lymphknoten entfernt, weil bei so einer Stanzbiopsie wirklich nur kleine Teile gesehen werden. Und wenn der Lymphknoten komplett raus ist, kann man es halt besser untersuchen. Und das war dann im November 24 und Anfang Dezember 24 wurde ich dann erneut mit der Diagnose konfrontiert und die weiteren Untersuchungen wie PET-CT und diverse Tests wurden dann
wurden dann nochmal gemacht, ja.
Genau.
Ach du Ärmster. Du hattest das ja schon irgendwie im Gefühl, ne? Warst du denn wenn dir klar war, du musst nochmal so eine Therapie durchlaufen, warst du immer noch so kraftvoll und motiviert wie am Anfang, wie beim ersten Mal? Oder hast du dich da schon irgendwie erschöpft gefühlt?
Ich habe mich schon sehr erschöpft gefühlt und ich wusste, was auf mich zukommt.
Ja.
Und ich dachte, oh nein, bitte nicht. Mhm. Es ist, es wird ja nach Leitlinie normalerweise therapiert und was ich da gelesen hatte, dachte ich, oh, bitte nicht. Das überlebe ich nicht oder das schaffe ich nicht. Und also ich war wirklich sehr, sehr genervt. Ich konnte nicht mehr so motiviert in diese zweite Therapie rein, wie es beim ersten Mal war. Nee.
Ja, ach Gott. Wenn die den Lymphknoten da dann wieder entnommen haben, also ich meine, gibt es da irgendwelche Nachwirkungen oder kann man aus dem Hals so viele Lymphknoten entnehmen, wie man möchte? Also ich kenne das sonst, dass es manchmal dann Lymphödeme als Nachwirkungen gibt, aber am Hals, ist das in Ordnung?
Ja, anscheinend ist das schon in Ordnung. Also bei den Brustkrebspatienten ist das tatsächlich wohl schwieriger, je nachdem, wo die Lymphknoten rausgenommen werden. Aber am Hals ist das nicht so der Fall, dass da irgendwelche Ansammlungen durch die Lymphflüssigkeit auftreten können. Nein.
Mhm. Okay. Du hast dann wieder die Chemotherapie bekommen?
Nee, also es war so, die Ärzte haben gesehen im PET-CT, dass tatsächlich nur am Hals, am Schlüsselbein ein paar Lymphknoten betroffen sind, wirklich sehr, sehr wenig. Und sie haben mir dann eine Alternative angeboten, in eine Studie zu gehen in Köln. Und ich sollte mir das mal anhören. Die Therapie wäre wesentlich angenehmer, in Anführungszeichen wieder, als nach Leitlinie zu gehen. Und da habe ich gesagt, ich höre mir das mal an, ich lasse mich beraten in Köln und werde mich dann entscheiden, was ich machen soll. Ja.
Hast du denn in der Zeit, also eigentlich in der ganzen Zeit, auch grundsätzlich eine Zweitmeinung eingeholt?
Nein. Da das Hodgkin-Lymphom, wie gesagt, sehr gut behandelbar ist und die Kliniken mit den Leitlinien sehr gute Erfahrungen haben, habe ich mir da keine Zweitmeinung geholt, nein.
Mhm. Erzähl uns doch mal, was die Studie beinhaltet hat. Also du bist dann da hingefahren und hast dir das angehört. Was ist denn der Unterschied zu der Therapie nach Leitlinie?
Ja, die Leitlinientherapie wäre gewesen eine Vorbereitungsschemo von 2 bis 3 Zyklen, bis man eigentlich krebsfrei sein sollte. Danach erfolgt eine Hochdosis-Chemo und eine Stammzelltransplantation mit den eigenen Stammzellen. Die Studie hat beinhaltet, dass man 4 Chemozyklen macht, kombiniert mit einer Immuntherapie. Und dann sollte noch 7-mal die Immuntherapie danach im Abstand von 3 Wochen gegeben werden, sodass ich an dieser Stammzelltransplantation vorbeikommen könnte. Mhm. Genau. Und das hat sich für mich sehr, sehr gut angehört. Ich dachte, Immuntherapien sind im Kommen. Das ist ja wirklich, das wird ja sehr viel schon angewendet. Geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Hm. Genau.
Und?
Ja, die ersten drei Zyklen waren schon sehr heftig, muss ich sagen. Danach hat die Immuntherapie leider meinen Darm so angegriffen, dass diese Studie abgebrochen werden musste. Ja, und dann wusste ich, wo es hingeht und war nicht ganz froh damit. Also es war wirklich, ich habe mich schon mit der einen Situation abgefunden, dachte, okay, machen wir nochmal Chemo, fahren wir auch bis nach Köln, das sind 150 Kilometer von mir, alle drei Wochen. Hm. Ja, und dann kam die Nachricht, wir müssen die Therapie oder die Studie abbrechen.
Also wie hat sich das geäußert? Hast du Verdauungsbeschwerden gekriegt oder woran hast du gemerkt, dass die Immuntherapie bei dir nicht so wirkt, wie sie wirken sollte?
Ich habe das erst nicht auf die Immuntherapie geschoben. Und zwar, ich hatte sehr viele blutige Durchfälle gehabt.
Ach Gott.
Und wir haben dann eine Darmspiegelung gemacht und die Histologie hat dann nachher gesagt, es ist tatsächlich von der Immuntherapie eine ausgelöste Colitis ulcerosa, eine chronische Darmentzündung. Ja.
Okay, also die Immuntherapie wurde abgebrochen und das bedeutete, dass du dann doch in der Klinik, wo du vorher warst, nach Leitlinie behandelt wurdest?
Ich bin dann in Köln in der Klinik geblieben und habe dann nochmal auch ein PET-CT gemacht, um Stand der Dinge zu sehen, was diese drei Zyklen Chemo kombiniert mit Immuntherapie gemacht haben. Und tatsächlich war ich dann zu diesem Zeitpunkt schon krebsfrei. Das war im April letztes Jahr. Und genau, daraufhin habe ich dann erstmal müssen 6 Wochen lang Cortison nehmen, damit diese Darmentzündung besser wird oder komplett weggeht, bevor sie mit dieser Hochdosis-Geschichte anfangen.
Also das stand weiterhin im Raum, diese Hochdosis-Chemotherapie, obwohl du ja eigentlich schon krebsfrei warst. Einfach zur Sicherheit, dass es dann nicht nochmal kommt. Oder warum macht man das?
Ja, genau. Das ist so, wenn die Studien abgebrochen werden müssen, dann muss weiter nach Leitlinie therapiert werden, auch wenn man in dem Fall, wie ich jetzt schon eigentlich krebsfrei war, weil es einfach keine Sicherheit ist, dass sie dann sagen, ja, okay, anstatt insgesamt, sage ich mal, waren es 13 Immuntherapien, die ich hätte bekommen sollen, reichen auch 5. Und da wollen die sich ja auch absichern und sagen, nee, das können wir nicht so riskieren und da muss nach Leitlinie therapiert werden.
Und damit warst du auch fein. Also dir war das klar, dass du noch diese Hochdosis-Chemotherapie bekommst und das war für dich in Ordnung?
Ja, in Ordnung ist milde auszudrücken. Ja, natürlich. Was bleibt einem übrig? Gell? Man greift nach jedem Strohhalm und man sagt, ja, machen wir.
Ja.
Ich habe jetzt so viel gemacht. Wir bringen das jetzt zum Ende und ich will endlich krebsfrei sein und auch krebsfrei bleiben.
Ja, na klar. Okay, das heißt, du hast dann im Sommer letztes Jahr wahrscheinlich dann die Hochdosis-Chemo bekommen.
Genau, ich bin Anfang Juli, bin ich dann im Krankenhaus eingecheckt und wir konnten dann direkt 4 Tage am Stück mit der Hochdosis-Chemo beginnen.
Und war das ein Unterschied zu der Chemo, die du vorher bekommen hast?
Ja, definitiv. Das ist schon eine sehr, sehr hochdosierte Chemo mit allen möglichen Nebenwirkungen, die man sich so vorstellen kann. Das war nicht schön gewesen. Nein, das war schon sehr heftig.
Ach Gott. Wie hat sich dein Leben angefühlt zu der Zeit, letztes Jahr im Sommer, als du wieder mitten in der Akuttherapie gesteckt hast? Also warst du noch du selbst oder warst du wieder in so einem Funktionsmodus und hast dich im Spiegel wieder nicht selbst erkannt? Wie war das?
Ja, also ich war wieder in diesem Überlebensmodus, einfach zu funktionieren. Man macht einfach, was die Ärzte einem sagen. Man versucht, so gut es geht, fit und gesund in diese Therapie, in diese Hochdosis-Chemo reinzugehen. Ich hatte in der Zwischenzeit, wo ich dann diese 6 Wochen hier zu Hause war, mit der Cortisontherapie habe ich versucht, wirklich viel Sport zu machen, rauszugehen und wirklich nochmal zu Kräften zu kommen, weil ich wusste, ich brauche diese Kräfte für diese Hochdosis-Chemo und habe mich versucht, so gut es geht, darauf vorzubereiten und dachte, ja, jetzt geht's los, jetzt machen wir das und ja, dann ist es geschafft.
Mhm. Und war es so?
Ja, jein, ja. Also man bekommt ja diese 4 Tage, diese Hochdosis-Chemo. Da tatsächlich nach diesen Tagen erkennt man sich fast nicht wieder, weil da sehr viel Wasser eingelagert wird. Da bin ich teilweise auch, von einem Tag auf den anderen habe ich 8 Kilo zugenommen und dann wieder 10 Kilo abgenommen. Und 7 Tage nach der Hochdosis-Chemo habe ich dann meine eigenen Stammzellen bekommen. Und die Zeit, die danach kam, war nicht so schön. Das waren dann bis Anfang August war ich dann im Krankenhaus, also ein bisschen mehr wie 4 Wochen. Und da ging es mir schon oft schlecht, aber war nachher froh, als ich das geschafft habe und stolz, ja.
Wie kann man sich das vorstellen, dass man seine eigenen Stammzellen bekommt? Wird das übers Blut gemacht? Wurde dir Blut abgenommen, das gesäubert und dir dann wieder zugeführt? Oder wie funktioniert das?
In den ersten Zyklen der Chemotherapie, so im März war das, hatte ich meine eigenen Stammzellen gesammelt. Das heißt, man wird wie an so eine Dialyse angestöpselt. Das Blut wird quasi rausgezogen, wird dann so gefiltert, dass die Stammzellen übrig bleiben. Und diese werden dann konserviert und eingefroren.
Ach, okay.
Genau. Und das restliche Blut geht dann wieder zurück in den Körper.
Ja.
Ja.
Und das macht aber nichts mit dem Körper in dem Moment, wenn da aus dem Blut die Stammzellen rausgezogen werden?
Das Einzige, was ich gespürt habe, ich war sehr, sehr müde gewesen. Aber ansonsten hat das mit mir jetzt nichts gemacht. Nee.
Also die haben quasi die Stammzellen schon entnommen. Aber wiederbekommen hast du die dann erst später, als du mit der Chemo durch warst, oder wann?
Genau, die habe ich dann am 11. Juli bekommen, so circa 7 Tage nach der Hochdosis. Diese Stammzellensammlung wird bei den Hodgkin-Patienten ganz gerne gemacht, einfach aus dem Grund, falls nochmal ein Rückfall sein sollte, dass man was in der Hand hat, dass man schon die Stammzellen gesammelt hat und man quasi direkt starten kann.
Also die haben prophylaktisch die Stammzellen schon mal eingefroren, um sie dir, falls du noch mal erkrankst, dann gleich geben zu können.
Richtig, genau.
Ach, das ist ja spannend, dass sowas überhaupt funktioniert, oder?
Ja, das ist schon sehr interessant, was unsere Medizin heutzutage alles auf die Beine stellt, ja.
Auf jeden Fall. Und diese Stammzellen, die gibt es also jetzt immer noch tiefgekühlt?
Da muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht, ob die da noch einen Rest haben. Ich glaube es nicht. Also ich glaube, die haben mir den kompletten Beutel wiedergegeben. Der wird im Zimmer aufgetaut vor deinen Augen der wird dann quasi vor deinen Augen aufgetaut und dann verabreicht, ja.
Wie wird das verabreicht und wie sieht das aus? Also ist es rot oder ich habe keine Ahnung.
Genau, die Stammzellen, die Transfusion sieht aus wie normales Blut. Mhm. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen heller. Und das wird ganz normal über die Vene, über den ZVK, den ich hatte, diesen zentralen Venenkatheter, darüber wird das dann wieder quasi in meinen Körper gemacht, genau.
Und hast du das gemerkt? Also hat sich das irgendwie anders angefühlt oder so, als würdest du ganz normal irgendeine Transfusion bekommen?
Ja, man hat es gerochen und ich hatte es auch im Mund ein bisschen geschmeckt. Die meisten sagen, es schmeckt ein bisschen so wie kalte Tomatensuppe. Ich konnte es gar nicht so richtig beschreiben. Es war unangenehm, der Geschmack und der Geruch. Habe aber von den Schwestern so Riechstäbchen bekommen mit Duftölen und Bonbons zum Lutschen, sodass es angenehmer war.
Ja, und wie lange hat das gedauert, bis das dann alles wieder in deinen Körper reingelaufen ist?
Das hat circa 15 Minuten gedauert.
Ach, krass, okay. Mhm. Ja. Und dann, hast du dich dann gleich irgendwie fitter gefühlt?
Nee, also dann fällt man erstmal komplett in die Aplasie, sodass die Blutwerte wirklich erstmal alle, das Immunsystem komplett auf Null gesetzt wird. Also es ist wirklich die roten, die weißen Blutkörperchen, der HB-Wert, dein Immunsystem ist wirklich Null. Und da ist halt diese kritische Phase, da muss man wirklich auf alles achten, dass man wirklich gesund bleibt, sich nicht irgendwo ansteckt, sich nicht schneidet oder ja, irgendwelche Entzündungen bekommt, Lungenentzündung und so weiter. Also da muss man dann schon, das war dann so ein bisschen so 2 Wochen, wo ein bisschen die Zeit gefährlicher war. Und nach den 2 Wochen hat dann auch, haben sich die Stammzellen im Rückenmark angesiedelt und auch nochmal neues Blut produziert. Neue Blutzellen.
Ach, ja. Aber du warst in der Zeit dann zu Hause und nicht im Krankenhaus.
Doch, also ich war die ganze Zeit im Krankenhaus, von Anfang Juli bis Anfang August.
Ach, du Ärmste.
Genau.
Nachdem du das dann alles hinter dir hattest, die Hochdosis-Chemo, dann diese Stammzellentransplantation, wie ging das weiter?
Genau, ich wurde dann am 4. August entlassen. Das hat sich nicht richtig für mich angefühlt, ehrlich gesagt. Ich hatte hunderte Fragen, was ich beachten soll, welche Medikamente ich nehmen soll, wie lange ich welche Medikamente nehmen soll und so weiter. Bin ein bisschen ziellos nach Hause gekommen, ehrlich gesagt. Zwar erleichtert, nach der langen Zeit endlich nochmal zu Hause zu sein. Aber es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt, weil ich so ohne Fahrplan entlassen wurde und man ist so auf sich selbst gestellt. Man fragt sich, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ist es das gewesen? Ja, es ist ein bisschen verwirrend, den Moment.
Ja. Genau. Warum hattest du so viele Fragen? Konntest du die nicht stellen?
Ich wurde so ein bisschen zwischen Tür und Angel entlassen. Der Arzt, der mich entlassen hatte, war eigentlich gar nicht für mich zuständig. Ich habe halt die Arztbriefe bekommen und wurde halt entlassen. Und er sagte halt, ja, wenden Sie sich bitte an die Frau Dr. so und so. Die ist für Sie weiter zuständig, wenn noch Fragen sind. Und von unserer Seite sind die Werte okay und Sie können nach Hause.
Mhm. Ja. Okay. Und dann bist du zur Frau Dr. so und so gegangen und die hat dich dann weiter behandelt? Oder also wie geht das Leben dann danach weiter, wenn du jetzt so einen Haken hinter so eine Therapie machst?
Ja, das Leben, wie ging es weiter? Das Leben ging bei mir weiter, dass ich 2 Tage, nachdem ich zu Hause war, gefiebert habe.
Oh,
und
nein.
Wenn man Fieber bekommt, soll man sofort zur Notaufnahme. Mm. Und da bin ich dann auch hin in das örtliche Krankenhaus und habe dann super schlechten Blutdruck gehabt. Ich hatte Fieber gehabt, mir war übel. Ich habe das Antibiotikum, was ich bekommen hatte, nicht vertragen. Und wurde dann dementsprechend ja, stationär aufgenommen, weil mein Körper einfach ja, noch nicht so weit war. Gell?
Ja. Oh je, also warst du gleich wieder im Krankenhaus.
Genau, 2 Tage zu Hause und dann durfte ich wieder ins Krankenhaus. Und da war ich dann erstmal 8 Tage auf der Intensivstation.
Ach, du meine
zur Beobachtung. Ja, weil mein Blutdruck wirklich so niedrig war, dass es einfach, es war zu gefährlich. Und konnte dann noch 5 Tage danach auf die normale Station, sodass ich im Endeffekt erst ja, am 15. August dann auch wieder zu Hause war. Also es war eine sehr langwierige Krankenhausgeschichte.
Ja, aber hattest du dann, als du dann wieder entlassen wurdest, ein sichereres Gefühl?
Ja, mir ging es viel besser. Meine Blutwerte wurden auch besser. Ich hatte Bluttransfusionen bekommen und auch Thrombozyten habe ich bekommen. Die haben mich richtig aufgepäppelt, sodass ich wirklich auch für zu Hause geeignet war, für auf mich alleine gestellt zu sein, ja.
Und ich habe mal gehört von Leukämie-Patienten, dass man dann, wenn man zu Hause ist, nachdem man so eine Stammzellentransplantation bekommen hat, wobei die bekommen das ja von anderen und nicht das eigene, dass man dann zu Hause auf ganz viele Dinge achten muss. War das bei dir auch so, dass du dein Zuhause danach ausrichten musstest, wie dein aktueller Zustand ist?
Ja, so streng wie bei den Leukämie-Patienten ist es Gott sei Dank nicht gewesen. Man soll natürlich darauf achten, dass solange die Blutwerte relativ niedrig sind, das heißt, das Immunsystem noch nicht richtig arbeitet, dementsprechend auch ein bisschen aufpassen soll. Also ich habe schon geschaut, dass ich Obst und Gemüse gut gewaschen oder geschält habe. Wir haben Katzen und ich habe dann das Katzenklo nur mit Handschuhen und Maske sauber gemacht und habe halt schon darauf geachtet, dass wenn ich in eine große Menschenmenge gekommen bin oder zum Einkaufen, habe ich die erste Zeit noch eine Maske angezogen. Hm. Ja. Hm. Weil das Immunsystem einfach noch sehr anfällig für alle möglichen Infekte ist. Ja.
Ja, ja. Okay, jetzt ist ja seit August letztem Jahr bis jetzt, wir haben jetzt Ende März, ja einige Zeit vergangen. Wie geht es dir denn heute?
Ich sage immer am liebsten gut, aber das ist wirklich von Tag zu Tag sehr verschieden.
Immer also noch,
ich, ja. Also ich plage mich wirklich, dass ich fitter werde. Meine Blutwerte sind immer noch nicht im unteren Normbereich. Also es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis mein Körper nochmal funktioniert. Mhm. Ich gehe viel spazieren. Das wird immer besser. Also es ist der Puls, der pendelt sich auch so langsam wieder ein. Der war am Anfang sehr hoch. Der ist mittlerweile auch wieder normal. Es ist ja, an jeder Ecke fehlt noch ein bisschen was für zu sagen, ja, ich bin wieder wie vorher. Also es ist leider noch nicht so.
Ja, ja, ich finde, wenn jemand so eine Geschichte erzählt, dann ist es irgendwie so ein Abschnitt vom Leben und dann ist es wieder gut, ne? Aber wie lang das eigentlich dauert, also dieser Heilungsprozess, ich finde, das ist manchmal so erschreckend lange, bis man wieder einigermaßen ja, so leben kann wie vor der Erkrankung. Und ich meine, bei dir ist das Ganze ja jetzt auch schon 3 Jahre her, dass du die Erstdiagnose bekommen hast.
Richtig, im Juni werden es 3 Jahre.
Ja.
Und ich fühle mich auch momentan, wie wenn ich auf der Stelle treten würde. Es gab Verbesserungen, klar, aber es geht mir persönlich nicht schnell genug voran.
Mm.
Es ist wirklich eine Geduldsfrage. Man braucht wirklich sehr viel Geduld und man vergisst, was der Körper alles mitgemacht hat. Es ist auch so, ich habe halt 2 Therapien schon bekommen und meine Blutwerte waren tatsächlich nach dem ersten Krebs schon nicht dauerhaft im Normbereich. Also ich habe schon etwas geschwächt auch angefangen bei der 2. Therapie.
Mhm.
Und ja, mein Rückenmark ist halt geschädigt. Es dauert alles etwas länger im Moment.
Mhm.
Ja, es ist schwer, das zu akzeptieren, ja.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, das ist sowieso, ich meine, Geduld ist ja eh so eine Sache, ne? Aber so geduldig mit sich selbst zu sein, weil es einfach nicht anders geht, das stelle ich mir besonders schwer vor.
Genau. Wenn man weiß, wie man vorher, vor der Diagnose war, ist es sehr schwierig zu akzeptieren, dass das einfach noch nicht der Fall ist, dass es wieder so wird wie vor der Diagnose. Man weiß auch gar nicht, wird es jemals wie vorher. Man versucht, an sich zu arbeiten, ob das jetzt körperlich oder psychisch ist. Tatsache ist, dass die Therapie einiges in meinem Körper kaputt gemacht hat. Es ist, ja, nicht zu ändern. Ich muss das annehmen und das ist sehr schwierig.
Hast du denn psychologische Unterstützung?
Während meinen Krankenhausaufenthalten kam immer eine Psycho-Onkologin und das hat mir auch sehr gut getan, aber momentan nicht. Also meine psychische Unterstützung ist momentan die Natur. Ich gehe sehr viel raus,
ja,
und gehe sehr viel in den Wald und das hilft mir schon, den Kopf frei zu bekommen und nochmal ein bisschen zu resetten.
Ja, ja. Ja, wie gut, dass du das für dich zumindest schon erkannt hast, was dir in den Momenten dann Erleichterung verschaffen kann.
Ja.
Du hast vorhin erzählt, dass du auch andere Menschen kennst, die an Lymphdrüsenkrebs erkrankt sind. Tauscht ihr euch dann aus? Also redet ihr miteinander?
Ja, also die beiden Männer, die nach mir die Diagnose bekommen haben, haben mich beide auch angeschrieben und haben ein paar Fragen gestellt und ich konnte auch ein paar Sachen beantworten und auch ein paar Tipps geben, was im Krankenhaus wichtig ist, wie man sich am besten verhält, was man am besten essen kann, was gut verträglich ist. Hab denen, so gut es geht, Tipps geben können und ich hoffe, dass ich denen auch damit helfen konnte. Und jetzt auch in Köln habe ich Leute kennengelernt und habe auch versucht, denen Tipps zu geben. Und man tauscht sich natürlich aus, weil man dann auch nicht so alleine ist mit der Diagnose. Man hat Leute, die verstehen einen. Auch diese Wehwehchen, die man hat, die sagen dann, ach ja, das habe ich auch. Und ach ja, so ist das bei mir auch. Und wenn man das jemandem erzählt oder sich mit Leuten austauscht, die keine Therapie hatten, keinen Krebs hatten, das ist, sage ich mal, nicht auf derselben Augenhöhe, weil es einfach nicht so verständnisvoll ist wie von einem anderen, der auch Krebs hatte.
Ja, natürlich, gesunde Menschen haben das ja noch nicht erlebt. Also da fehlen ja dann auch einfach die Erfahrungswerte.
Genau, richtig.
Du hast ja auch ein Insta-Profil und hast ja da auch deine Geschichte so ein Stück weit geteilt. Genau. Ist es dir denn recht, dass dich vielleicht die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer, wenn er denn möchte, anschreiben kann?
Ja, klar. Also ich mache die Geschichte gerne öffentlich, weil ich anderen einfach auch helfen möchte, wenn Fragen sind oder einfach zur Aufklärung, dass die Leute nicht allein sind. Und ja, dass es auch andere Menschen gibt, die das durchgemacht haben, überstanden haben und auch Mut machen, Leuten, die jetzt vielleicht am Anfang ihrer Therapie stehen.
Ja. Ja. Also wenn du, liebe Hörerin oder du, lieber Hörer, jetzt gerade zuhörst und ja, vielleicht dich auch in vielem wiedergefunden hast, dann verlinke ich natürlich Jessys Kontaktdaten, ihren Insta-Account in den Shownotes. Dann scheue dich nicht, dich bei ihr zu melden. Ja, weil Austausch einfach, glaube ich, sehr gut tut.
Ja, richtig.
Liebe Jessie, hast du denn deine Krebserkrankung schon von Anfang an so nach außen kommuniziert? Also bist du offen damit umgegangen oder hast du das eher ja erstmal für dich behalten, um selber überhaupt mit der Diagnose klarzukommen?
Ich habe es relativ zügig öffentlich gemacht, weil ich auch wusste, es dauert nicht lange, dann sieht man es mir sowieso an. Und ich habe mir einfach dabei gedacht, wenn ich es öffentlich mache, im Status bei WhatsApp oder über Instagram oder Facebook und die Leute sehen mich, während ich Therapie habe, okay, sie ist jetzt in Therapie, man sieht, irgendwas ist anders und vielleicht auch einfach die Scheu, den Leuten zu nehmen. Einfach, ja, wie soll ich sagen, denen zu helfen, dass sie sich nicht scheuen müssen, mich anzusprechen oder ja, nach mir zu fragen.
Das finde ich auch immer ganz spannend, weil ich glaube, viele Außenstehende wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also dir war das schon immer recht, wenn die Leute dich einfach drauf angesprochen haben?
Genau, also ich hatte damit kein Problem. Ich verstehe auch, wenn Leute damit nicht umgehen können. Ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ich dachte, ich helfe ihnen vielleicht ein bisschen, indem ich es öffentlich mache und die merken, ah, okay, die hat kein Problem damit. Wenn die das öffentlich macht, dann ist es auch kein Problem, nach ihr zu fragen oder mal zu fragen, wie geht's oder was machst du oder ja, genau.
Und hat das so funktioniert oder hast du da auch ja Menschen in deinem Leben aussortieren müssen?
Ich selbst habe niemanden aussortiert. Es gibt sicherlich Menschen, die sich vielleicht von mir entfernt haben, ja, aber aussortiert in dem Sinne, aktiv habe ich keinen, nee. Es gibt, ich werfe keinem vor, der nicht damit umgehen kann. Wie gesagt, ich wüsste auch nicht, wenn die Situation andersrum wäre, wie ich reagieren würde. Also wie gesagt, ich werfe es keinem vor, aber ich dachte halt, ja, ich reiche einem den Finger und ich denke, jedem ist es selbst überlassen, was er daraus macht. Ja.
Ja, ja. Hast du denn jetzt irgendwie eine andere Einstellung dem Leben gegenüber? Hast du, also würdest du von dir auch sagen, dass du jetzt in der Zeit persönlich gewachsen bist?
Ich bin ganz sicher persönlich gewachsen, weil das, was ich jetzt die letzten 2,5, fast 3 Jahre mitgemacht habe, das ist ja nicht die Regel und das ist ja absolut auch nicht das, was gemacht werden sollte. Und ich bin schon stolz, wie das alles gelaufen ist oder wie ich damit umgegangen bin. Wachstum ganz sicher, ja. geändert im Leben habe ich manche Einstellung, ja. Ich versuche, Sachen bewusster zu machen und Dinge nicht an mich ranzulassen, die total unwichtig sind und vor allem auch negativ. Also das habe ich schon ja, verstanden.
Ja. Liebe Jessie, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht noch der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich würde jedem raten, auf seinen Körper zu hören. Wenn jemand merkt, es stimmt etwas nicht, dann wirklich zum Arzt gehen und auch dranbleiben und auch wirklich so lange auf Untersuchungen pochen, bis die gemacht werden. Weil ich denke, je früher eine Krankheit erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Und nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich will nicht sagen, immer positiv denken, aber schon eine positive Einstellung haben und nicht alles negativ sprechen. Ja.
Ja. Ich danke dir von Herzen, liebe Jessie, für deine Offenheit, für das nette Gespräch. Und wenn du merkst, liebe Hörerin, dass dich das Thema berührt, ich begleite Frauen auch fotografisch auf diesem Weg. Mehr dazu findest du natürlich auf meiner Website. Ich verlinke alles in den Shownotes. Liebe Jessie, dir wünsche ich von Herzen alles, alles Gute. Und ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen.
Danke dir auch, dass ich das machen durfte.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.